Der Bibelabschnitt für den diesjährigen Karfreitag steht im Hebräerbrief im 9. Kapitel. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter den ersten Bund, die Berufenen das verheißene, ewige Erbe empfangen. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Liebe Karfreitagsgemeinde, es ist ein ganz schön weiter Weg von den Schauplätzen der Matthäus-Passion, die wir in den Worten der Lesung vorhin aufgesucht haben, bis hin zu diesen konzentrierten Sätzen aus dem Hebräerbrief. Die Stationen der Passionsgeschichte sind uns vertraut. Sie haben sich wahrscheinlich schon innerlich darauf eingestellt, dorthin heute mitgenommen zu werden, auf die Via Dolorosa, den Weg hinauf nach Golgatha, zur Schädelstätte, wo das Kreuz aufgerichtet wird, Jesus in der Mitte und die zwei rechts und links neben ihm, die Räuber genannt werden. Und dann das zähe Warten, bis der Tod sich endlich einstellt. Und dazu die Banalität des Schreckens. Soldaten, die sich die Zeit beim Würfelspiel vertreiben, weil es für sie Routine ist. Die, wer weiß, wie vielte Kreuzigung, sie zählen gar nicht mehr. Und die Spötter, die sich das Maul zerreißen, vielleicht auch um das, was einen Menschen dann doch berühren könnte, an der Szene lauthals zu übertönen. Und die unheimliche Finsternis, die plötzlich das ganze Land bedeckt, mitten am Tag. Und schließlich dieses Gebet, das Gebet, das einem durch Mark und Bein geht, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Schon viel wurde darüber nachgedacht. Betete Jesus tatsächlich noch einen Psalm? Oder waren das eher Wortfetzen, ein verletzter, verzweifelter Schrei in den Himmel? Oder jener Ruf zu Elia, wie manche damals glaubten, der Ruf, dass doch jetzt die Apokalypse eintreffen könne. Und dann nochmal ein Schrei. Und er schrie laut, heißt es. Aber wahrscheinlich war es nur noch ein Stöhnen, das letzte nach Luft schnappen eines Erstickenden. Denn wer am Kreuz hängt, stirbt durch Ersticken. Und dann der Tod. Der Vorhang im Tempel zerreißt, die Erde erbebt, die Gräber tun sich auf. Jetzt schildert der Evangelist tatsächlich apokalyptische Dimensionen. All das gehört zum bekannten Karfreitagsszenario, wie wir es in der Lesung wieder gehört haben. Vertraut sind uns dann auch die Menschen, die Personen, die den Gang dieser Geschichte begleiten. Judas, der Verräter, er stirbt gewissermaßen zur gleichen Stunde von eigener Hand, hat sich aufgeknüpft, den Geschmack eines Kusses noch auf den Lippen beim letzten Atemzug. Oder wir denken an Petrus, den Versager. Den Lügner, irgendwo sitzt er und weint und hört immer noch den Hahn krähen und die Worte Jesu hämmern im Kopf. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Mit ihrem Versagen beschäftigen sich auch die anderen Jünger. Geflohen sind sie, zerstreut. Unter dem Kreuz sind die wenigsten von ihnen dabei. Dafür ein Simon von Kyrene, zufällig stolpert er vom Feld kommend in diese Geschichte hinein, ins Evangelium hinein. Er muss das Kreuz schleppen. Er wird geflucht haben. Ein Ehrenamt ist das nicht, eher eine elende Plackerei. Und natürlich all die namenlosen Soldaten und Räuber, Schriftgelehrte und Hohepriester, Spötter und Schaulustige, stille Beobachter, ganz sicher auch die, die in der zweiten und dritten Reihe standen. Sie merken, die Passionsgeschichte bietet Platz genug, um sich selbst irgendwo unauffällig gedanklich unters Volk zu mischen und als Zuschauer dabei zu sein. Aber unser heutiger Bibeltext holt uns weg von diesem Schauplatz. Er zieht uns gewissermaßen fort von jenem Hügel. Er reißt uns raus aus der Zuschauerrolle. Nicht zum Schauen und Betrachten lädt er ein, sondern zu einem intensiven Nachdenken, will mit uns Theologie treiben. Er will dem tieferen Sinn dieses Todes auf die Spur kommen und lässt deshalb alles weg, was uns am Nachdenken hindern könnte. Braucht die vielen Leute nicht, keinen Herodes, keinen Barabbas, weder Pilatus noch den Hauptmann. Er baut auch die Kulissen jenes Passionsspiels ab, weg mit Jerusalem, weg mit Golgatha. Nicht einmal das Kreuz bleibt stehen. Es kommt gar nicht vor in seinen Versen. Der Hebräerbrief konzentriert sich ganz und gar auf das Unsichtbare, Heilsgeschehen, das in diesem Tod beschlossen liegt. Folgen wir also dieser Einladung, in diesem Jahr an Karfreitag ganz im Sinn des Hebräerbriefes Kreuzestheologie zu treiben. Ich lese Ihnen die ersten Verse noch einmal vor. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer, die Sünde aufzuheben. Drei Gedanken möchte ich entfalten. Erstens, nach der festen Überzeugung des Hebräerbriefes wie auch des ganzen Neuen Testamentes ist der Tod Jesu ein einzigartiges Ereignis. Da ist vor knapp 2000 Jahren etwas geschehen, was in der Weltgeschichte keine Parallele hat. Da ist etwas einmal und ein für allemal geschehen. Deshalb beschäftigt uns dieser Tod bis heute. Und die Einzigartigkeit liegt nicht in der Todesart begründet. Dem widersprechen ja schon die beiden Mitverurteilten, jene rechts und links neben Jesus. Unter römischer Herrschaft wurden unzählige zum Tode Verurteilte ans Kreuz geschlagen. Und das Kreuz, auch wenn es später zum zentralen Symbol der Christenheit wurde, ist nicht das Besondere am Tod Jesu. Als ob er von vornherein diesem Missverständnis ausweichen wollte, erwähnt der Hebräerbrief das Kreuz gar nicht. Das Einzigartige am Tod Jesu ist auch nicht die Qualität seines Leidens und Sterbens. Die besondere Grausamkeit, die darin steckt. Ja, das Kreuz galt als abschreckend grauenhaft. Aber auch darin ist die Menschheit erschreckend fortschrittlich, dass sie sich immer subtilere Todesarten hat einfallen lassen. Und ich denke, es verbietet sich ohnehin, ein Sterbenselend gegen ein anderes Sterbenselend aufzurechnen. Der Tod kennt keine objektiven Maßstäbe. Wer von uns wollte sich anmaßen zu beurteilen, was denn schlimmer ist? Das Sterben einer krebskranken Frau, die mit allen Fasern am Leben hängt, oder der plötzliche Unfalltod eines jungen Mannes, der mit dem Motorrad von der Straße abkommt. Was ist schlimmer, der Tod eines einzelnen Menschen, den wir geliebt haben, oder einer der zahllosen Völkermorde der Weltgeschichte, die nur noch in Zahlen fassbar sind? Alles Vergleichen verbietet sich. Jeder Tod, der gestorben wird, ist auf seine Weise unvergleichbar. Und Jesus war auch nicht der einzig Unschuldige, der starb. Auch da reiht er sich ein in eine nicht enden wollende Kette von unschuldig zum Tode Verurteilten. Und wenn wir es genau nehmen, dann trifft doch auch eigentlich so gut wie jeder Tod aus Sicht der meisten Menschen einen Unschuldigen. Womit haben wir schon den Tod verdient? Der Tod gehört halt zum Leben, sagen viele, er ist wie ein Naturgesetz. Aber die Bibel kennt noch eine andere Antwort. Sie sagt, nein, der Tod ist nicht einfach nur eine biologische Gegebenheit. Er ist die fatale Konsequenz der Gottesferne, der Distanz zu dem Gott, der doch das Leben ist. Und das sieht man dem Tod so nicht an. Wir haben zwar kein Verbrechen begangen, auf das die Todesstrafe steht, haben ihn aber trotzdem in einem tieferen Sinn tatsächlich selbst verursacht. Und mit diesem eher sperrigen Gedanken nähern wir uns schon dem Geheimnis des Todes Jesu. Denn gerade dieser besonderen Realität des Todes rückt er mit seinem Sterben zu Leibe. Das Einzigartige am Tod Jesu ist, dass dieser Tod die Gottesferne durchbricht, die Sünde wegnimmt, wie es heißt. Damit ist der Tod selbst noch nicht aus der Welt, aber er verliert die vernichtende Endgültigkeit, die ihm eigentlich anhaftet. Und wer wie der Hebräerbrief Kreuzestheologie treibt, muss es mit aufgeschlagener Bibel tun. Er kommt sonst nicht weit. Und dort in der Bibel ist ein Deutungshorizont gegeben für dieses einzigartige Geschehen. Und das gilt auch für den zweiten Gedanken, den er nennt und den ich aufgreifen will. Christus ist der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das Verheißene, das ewige Erbe empfangen. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Bundesschlüsse. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Vom Anfang an, von allem Anfang an, will er mit den Menschen, die er geschaffen hat, im Bund sein. Und das beginnt schon ganz auf den ersten Seiten der Bibel, in jener so symbolträchtigen Erzählung vom Garten Eden, wo Gott am Abend unbekümmert spazieren geht, auf der Suche nach dem Menschenpaar, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben will. Und die Menschen verweigern sich, sie verstecken sich sogar vor ihm. Denn sie waren gefangen, ja geradezu besessen von der Frage, ob Gott ihnen etwas vorenthalten will, weil er ihnen Grenzen setzt. Und deshalb haben sie, die doch eigentlich alles im Überfluss hatten, sich ausgerechnet von dem einen angezogen gefühlt, was ihnen nicht zustand. Sie waren übergriffig, haben nach der verbotenen Frucht gegriffen, wie es in jener Geschichte so symbolisch heißt. Sie konnten das nicht aushalten, dass es Erkenntnisse und Entscheidungen gibt, die ihnen nicht zustehen, sondern allein Gott vorbehalten sind. Und damit hatten sie den ihnen von Gott zugewiesenen Lebensraum verspielt und sich dadurch in ein Verhängnis begeben, aus dem sie selbst nicht mehr herausfinden. Ihr Leben ist seither von Arbeit und Schweiß und Schmerzen bestimmt, erzählt die Geschichte vom Sündenfall und eben vom Tod. Seither ist er in der Welt. Aber trotz dieser neuen Bedingungen des Lebens jenseits von Eden gibt Gott nicht auf, will die Beziehung des Menschen zu ihm nicht abreißen lassen. Und immer wieder versucht er aufs Neue, indem er immer wieder Vorleistungen bringt, um den Menschen doch zurückzugewinnen. Davon erzählt die Bibel. Nach der Sinnflut schließt Gott einen neuen Bund mit den Herübergeretteten, verspricht ihnen, dass er dranbleibt an den Menschen, obwohl ihr Dichten und Trachten böse ist, von Jugend auf, wie es dort voller Weisheit heißt. Meinen Bogen setzt Gott in die Wolken, ein leuchtendes Zeichen. Begreif doch, ich will die Erde nicht verderben. Ich erhalte sie für euch, weil ihr mir wichtig seid. Und dann in der Wüste Sinai schließt Gott einen Bund mit seinem Volk Israel, gibt ihnen auf steinernen Tafel Gebote mit, damit sie es schriftlich haben, was er ihnen zugesagt und was er von ihnen erwartet. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich gehöre zu dir. Ich lass dich nicht einfach ziehen. Ich bleib dran an dir. Ich bin der Herr, dein Gott. Aber sie begreifen es nicht und verletzen und brechen die Vereinbarung, laufen anderen Göttern nach. Aber das ist nicht das Ende. Jeremia, der Prophet, redet schließlich sogar von einem Bund, den Gott direkt ins Herz schreiben wird, der uns unmittelbar eingeht und einleuchtet, uns von innen heraus prägt. Unermüdlich auf der Suche nach dem Menschen ist dieser unser Gott, will sich binden. Er will einen Bund, der hält, einen unverbrüchlichen, einen für alle Zeit. Und deshalb wirft er nun alles in die Waagschale, hält nichts mehr zurück, gibt sein Wertvollstes, den Sohn. Näher kann er uns Menschen doch nicht kommen. Wer sonst soll denn die Verbindung zwischen Gott und Mensch festmachen, wenn nicht der Sohn? Und so wird Christus der Mittler des neuen Bundes. Dieses Bundes, der nun ein für allemal gilt. Gott geht bis zum Äußersten. Er entäußert sich, wie wir gesprochen haben im Philipperhymnus, und stirbt. Aber als wäre das nicht schon radikal genug, gehen die Gedanken des Hebräerbriefs noch weiter. Und er dreht und wendet sie in biblischer Logik, wagt noch eine weitere, eine letzte Aussage. Er sagt, nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Opfer. Sie passen nicht in unser Lebenskonzept. Wir arbeiten ständig in einer Welt, in der es keine Opfer mehr geben soll. In manchen Autobahnkirchen stehen die Namen der Verkehrsopfer in dicken Büchern, sollen nicht vergessen werden. Aber diese Opfer sind sinnlos. Sie haben keine erlösende Kraft. Und auf den Soldatenfriedhofen kann man manche endlose Reihen von Kreuzen sehen und dazu das Schild, euer Opfer sei eine Verpflichtung zu Frieden und Gerechtigkeit. Wenigstens ein Versuch ist das, der Sinnlosigkeit ein winziges Stück Sinn abzugewinnen. Aber auch diese Opfer haben keine erlösende Kraft. Und wenn wir erfahren, dass der alkoholkranke Ehemann, der seine Frau verprügelt hat, in seiner Kindheit selbst zig Schläge und Demütigungen hat einstecken müssen, dann erklärt uns das zwar einiges über den verhängnisvollen Zusammenhang von Liebesentzug und Gewaltbereitschaft. Aber auch dieses Wissen hat keine erlösende Kraft. Zu wissen, dass er nicht nur Täter, sondern in gewisser Hinsicht auch Opfer ist, wird den armen Kerl nicht versöhnen mit seinem verpfuschten Leben. Es macht ihm höchstens bewusst, wie tief die Verstrickungen sind, in denen er gefangen ist. Und ich denke auch an die Frau, die ihren kranken Schwiegervater zu Hause pflegt. Da waren die Kinder gerade aus dem Haus und nach einiger Zeit hat sie endlich den Mut gefunden, sich in einem der nun leeren Jugendzimmer ihre eigene Wohlfühlecke einzurichten und jetzt endlich mal Zeit für sich zu haben. Und da kam der schwere Schlaganfall des Schwiegervaters. Und seither liegt er dort in ihrem doch so schön gerichteten Raum. Und wir haben auch alle unsere Opfer gebracht, sagen die einen. Und auch ohne diese Belehrung hätte sie gar nicht gezögert, den bettlägerigen Mann ins Haus zu bringen. Aber erlösende Kraft hat dieses Opfer nicht. Eher im Gegenteil. Trotz allen Einsatzes für ihn ist ihr immer noch das schlechte Gewissen geblieben, viel zu wenig zu tun. Und sogleich bringt die Pflege sie im Lauf der Jahre an den Rand ihrer Kräfte. Selbst jene Opfer, die wir bringen, erlösen uns nicht. Und wir tun uns unendlich schwer auch mit ihnen, wollen sie weder von uns selbst und erst recht nicht von anderen verlangen. Niemand soll sich aufopfern, das wollen wir nicht. Schon gar nicht, wenn sich ein anderer für uns aufopfern will. Und wenn ich mit Menschen spreche, alt gewordenen Menschen, und über ihre Befürchtungen sprechen im Blick aufs Altwerden, so haben die allermeisten vor allem davor Angst, sie könnten einmal anderen zur Last fallen. Bloß nicht angewiesen sein, geschweige denn, dass da einer für mich stirbt. Was für ein abwegiger Gedanke, sagen deshalb viele zum Kreuzestod Jesu. Aber genau dieses nur für sich selbst funktionieren wollen, dieses unabhängig sein zu wollen von anderen, dieses autonom sein zu wollen, bezeichnet die Bibel als Sünde. Wenn das stimmt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dann befreit er uns von der fatalen Vorstellung, dass wir unser Leben selbst meistern müssten. Dass wir unser Leben hinkriegen müssten. Dass wir niemandem etwas schuldig sein dürfen. Was sind denn das für Wahnvorstellungen? Und wie wenig haben die was zu tun mit der Botschaft des Evangeliums von Karfreitag? Und noch etwas. Wir dürfen das auf keinen Fall so verstehen, dass Gott seinen Sohn opfert, also einen anderen in den Ring schickt und sich selber dabei fein raushält, selbst ungeschoren davonkommt. Immer wieder steckt dieses Missverständnis hinter kritischen Stimmen gegenüber der sogenannten Kreuzestheologie. Aber es ist Gott selbst, der hier ein Opfer bringt. Wir müssen das wiederentdecken, was die alten Lieder noch ganz direkt aussprechen konnten. Oh, große Not, Gott selbst liegt tot, heißt es in einem Liedvers. Der Mensch verdient den Tod und ist entgangen. Gott wird gefangen. Gott opfert nicht irgendjemanden, er opfert sich selbst. Er nimmt den Tod auf sich, um ihn zu besiegen. Nichts Geringeres feiern wir an Karfreitag in Verbindung mit Ostern. Ich weiß, diese Predigt ist lang geworden und es sind zum Teil auch sperrige Gedanken, die der Hebräerbrief uns da zumutet. Aber wir sollten sie uns dennoch im wörtlichen Sinn gefallen lassen, damit wir nicht nur Zuschauer bleiben irgendwo am Passionsweg, sondern erfasst werden von dem eigentlichen Geheimnis jenes Geschehen. Es ist für uns passiert, zu unserem Heil, zu unserer Erlösung, wie es in biblischer Sprache heißt, damit wir leben können. Und nicht am Ende sagen, das wäre doch nicht nötig gewesen. Niemand soll peinlich berührt sein von der Großzügigkeit und Selbstlosigkeit Gottes, der alles hingibt, was er hat, um mit uns einen neuen Bund zu schließen. Denn von diesem Bund leben wir und ihn werden wir gleich beim Abendmahl bekräftigen. Dazu lade ich herzlich ein. Amen.